Zuerst möchte ich der Gemeinde oder den Gemeinden herzlich danken für die Einladung, hier zu sein in diesen 4 Tagen. Ich habe die Zeit mit euch sehr genossen. Ich habe gedacht, wir haben sehr stark betont am ersten Abend, dass im Neuen Testament wir Inhalte haben, die uns den Weg zu Gott zeigen und andere, die uns den Wandel mit Gott zeigen, und dass der Erst Johannesbrief eigentlich zu dieser zweiten Gruppe gehört. Und wir haben den Vergleich gemacht zwischen Beziehung oder Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Und ich habe bei mir gedacht heute, es gibt eine gewisse Zugehörigkeit unter uns. Wir sind alle Kinder Gottes und gehören seiner Familie. Und auf der anderen Seite habe ich es genossen, in diese Zugehörigkeit, in diese Familie, die Gemeinschaft mit euch zu genießen. Und ich danke dir herzlich dafür. Wie Alex vorher sagte, sehen wir 1. Johannes 2, Vers 28 als ein gewisser Schlüssel, einen Schlüssel für diesen Brief, weil die Betonung ist, in ihm zu bleiben, in Christus zu bleiben. Übrigens, wenn wir davon sprechen, dass wir in Christus bleiben sollen, meint Johannes, dass wir die Gemeinschaft mit Jesus pflegen sollen. Das heißt, es soll eine tiefe Gemeinschaft mit ihm geben. Wenn wir darüber nachdenken, der Schöpfer des Universums, der Gott, der alles geschaffen hat, der Gott, der alles in seiner Hand hält, der absolut heilig ist und allwissend und allmächtig und allgegenwärtig und gerecht, hat das Verlangen, mit uns, seinen Kindern, Gemeinschaft zu haben. Ist das nicht ein Vorrecht? Aber Johannes möchte uns in diesem Brief zeigen, dass es Dinge gibt, die ein Hindernis sind, dass wir diese Gemeinschaft haben. Und wir betonen 3, die er immer wieder erwähnt und betont in diesem Brief. Am ersten Abend haben wir gesehen, dass die Sünde in unserem Leben ein Hindernis sein kann. Es ist nicht möglich für einen heiligen Gott, in dem keine Sünde ist, Gemeinschaft mit seinen Kindern zu haben, wenn etwas dazwischen steht, wenn Sünde da ist. Und wir haben auch gesehen, dass es möglich ist, richtig damit umzugehen. Wenn wir die Sünde erkennen, sollen wir sie bekennen. Und dann wird die Gemeinschaft wiederhergestellt. Gestern Abend haben wir ein zweites Hindernis gesehen. Und das ist die Beziehung zueinander in der Familie Gottes. Wir werden gleich dort beginnen heute Abend und das zu Ende betrachten. Aber die Herausforderung, die sehr stark von unserem Herrn kommt und von Johannes und anderen, dass wir einander lieben sollen. Und wenn wir das nicht tun, ist das ein Hindernis in Bezug auf die Gemeinschaft. Und das hat auch als Ergebnis, dass wenn wir es nicht schaffen, auf dieser Erde, in diesen Gemeinden einander zu lieben, dass es eine Auswirkung haben wird am Tag des Gerichts, des Preisgerichts, dass wir uns schämen werden vor unserem Herrn, der alles gegeben hat, um uns zu retten und uns die Möglichkeit geschafft hat, dass wir in ihm bleiben durch seine Kraft. Heute Abend werden wir drittens einige Feinde sehen, die uns auch hindern, in ihm zu bleiben. Aber ich möchte mit einigen Versen beginnen, vom gestern Abend, wo wir den Umgang mit unseren Geschwistern gesehen haben. Wegen der Zeit möchte ich die Verse nur lesen und einige Beobachtungen zu diesen Versen machen. Wie gesagt, das ist ein Thema, was Johannes und Jesus und andere sehr stark betonen. Die Verantwortung, die wir untereinander haben, einander zu lieben. Wir lesen zum Beispiel, was Gott tut, wenn wir in ihm bleiben, nämlich er bleibt in uns. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Ich möchte etwas zu diesem Vers sagen. Ich bin persönlich überzeugt, dass wenn wir als seine Kinder in ihm bleiben, die Gemeinschaft pflegen, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, bestätigt, dass wir in ihm sind. Das heißt, es gibt diese Bestätigung durch Gott, durch den Heiligen Geist. Und Johannes schreibt, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat aus Heiland der Welt. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Es gibt eine gewisse Einheit zwischen dem dreieinigen Gott und uns, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir gehorsam sind, wenn wir einander lieben, so wie die Schrift sagt. Ich erinnere uns an eine Aussage in Johannes 16. Auf der einen Seite ist es klar vom Neuen Testament, 1. Korintherbrief ist ein Beispiel, dass wenn wir Gottes Kinder sind, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Unsere Leiber sind Tempel des Heiligen Geistes. Aber darüber hinaus wollen der Vater und der Sohn, die haben das Anliegen, ich mag den Ausdruck, bei uns zu Hause zu sein. Die haben das Anliegen, bei uns zu Hause zu sein, eine Gemeinschaft mit uns zu haben. Und wenn wir bereit sind, erstens seine Gebote zu halten und das Gebot, was er betont ist, dass wir uns untereinander lieben, dann sind Vater, Sohn und Heiliger Geist bei uns zu Hause. Und dieses in ihm bleiben, diese Gemeinschaft wird bestätigt durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, sagt dieser Text. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Sehen wir wieder diese Beziehung zwischen Liebe, seine Gebote halten und in ihm bleiben. Es ist nicht möglich, in ihm zu bleiben, wenn die Beziehung zwischen uns und unseren Geschwistern oder irgendeinem Geschwister nicht in Ordnung ist. Es ist nicht möglich, Gemeinschaft mit Gott zu haben, wenn die Beziehung zwischen uns und unseren Geschwistern nicht in Ordnung ist. Ich vertrete auch die Überzeugung von der Schrift, dass in einer Ehe es nicht möglich ist, dass ein Partner Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus hat, wenn die Gemeinschaft mit dem Ehepartner nicht in Ordnung ist. Dieses Befehl, was Gott uns in diesem Brief gibt, ist enorm wichtig. Und wie wir erwähnt haben gestern Abend, ist das oft das Hauptproblem in vielen Gemeinden. Wir behaupten auf der einen Seite, dass wir Gott lieben, dass wir Gott kennen und ihn lieben. Aber wie wir gleich sehen werden von diesem Text, ist es nicht möglich, Gott zu lieben, wenn wir einander nicht lieben. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, schreibt Johannes, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind wir auch wir in dieser Welt. Es ist interessant, in diesem Vers sehen wir zwei Wahrheiten, die wir schon in Johannes gesehen haben. Eine dieser Wahrheiten haben wir heute Abend mit dem Schlüsselvers genannt. In 1. Johannes 2, Vers 28 zeigt Johannes uns, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden, vor Jesus stehen werden, vor dem Richterstuhl Christi. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, mit Freimütigkeit, mit Zuversicht oder mit Scham. Und die Frage, ob wir so oder so vor ihm stehen, wird geantwortet zusammen mit der Frage, ob wir in ihm bleiben. Und Johannes schreibt hier wieder von dieser Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Und diese Freimütigkeit hängt eng zusammen mit seiner Liebe. Er hat demonstriert, er hat gezeigt, dass er uns liebt und war bereit, ans Kreuz zu gehen für uns, auch wenn wir oder als wir seine Feinde waren. Und Johannes betont, und ich möchte betonen wieder heute Abend, Wenn wir in ihm bleiben wollen oder wenn wir behaupten, dass wir in ihm bleiben, wenn wir behaupten, dass wir tiefe Gemeinschaft haben, dann müssen wir einander lieben. Dann muss die zwischenmenschliche Beziehung zwischen uns als Geschwister in Ordnung sein. Die zweite Wahrheit hier ist, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Und wir erinnern uns daran, dass im zweiten Kapitel Johannes geschrieben hat, wer in ihm bleibt oder in ihm bleiben möchte, hat die Verantwortung, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und Johannes schreibt hier, dass wenn wir leben, wie Jesus gelebt hat, dann werden wir bewusste Sünde bekennen. Da werden wir einander lieben. Und wenn wir das tun, leben wir, wie Jesus gelebt hat und können mit Freimütigkeit, mit Zuversicht vor ihm stehen am Tag des Gerichts. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ich habe einen Kommentar gelesen, wo der Schreiber sagte, das Wort Furcht kann auch mit Unsicherheit übersetzt werden. Das heißt, wenn wir nicht lieben, wie wir lieben sollen, wenn wir nicht die Beziehung untereinander pflegen, wie wir das tun sollen, dann verursacht das Angst in Bezug auf das zukünftige Gericht, aber auch Unsicherheit in unserem Leben. Aber wenn Liebe herrscht, wenn unser Leben und unsere Beziehung durch Liebe gekennzeichnet ist, dann ist die Furcht, die Angst weg und auch die Unsicherheit. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weiter in diesem Text, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Ist Johannes nicht direkt? Wie oft haben wir dieses Wort Lügner in diesem Brief gesehen? Und er benutzt dieses Wort in Bezug auf uns, als seine Kinder. Und er sagt, wenn ich sage, dass ich Gott liebe, aber ich meinen Bruder nicht liebe, dann bin ich ein Lügner. Und dann gibt er uns eine Begründung in dem Vers. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, der kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Ich denke, eine sehr logische Konsequenz, oder? Auf der einen Seite ist es einfach für mich zu sagen heute, oh, ich habe Gott lieb. Ich sehe ihn nicht mit meinen Augen. Er ist im Himmel. Und in einem gewissen Sinn ist es sehr leicht, dass diese Worte von meinem Mund fließen. Oh, ich liebe Gott. Aber Johannes sagt, wenn ich das behaupte, aber ich nicht meinen Bruder liebe, den ich sehe, wenn ich nicht mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester, mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester klarkomme in der Gemeinde, dann darf ich nicht behaupten, dass ich Gott liebe. Weil die eine Liebe und die andere Liebe gehören zusammen. Und ich persönlich meine, wenn ich an diese drei Hindernisse denke, die bewusste Sünde, einander lieben und dann die Feinde, mit denen wir begegnet sind, ist dieses Punkt in der Mitte besonders wichtig. Wir müssen einander lieben. Ob es in der Gemeinde ist, ich bin auch in einer Gemeinde, ob es in der Bibelschule ist, ob es in einem Missionswerk ist. Wie oft habe ich persönlich über die Jahre beobachtet, dass es sehr schwierig ist für gläubige Menschen, miteinander auszukommen. Dass das vielleicht das Hauptproblem ist, aber eine Hauptverantwortung für uns ist. Ich habe oft gedacht, wenn wir vor dem Herrn stehen, vor dem Richterstuhl, was für einen Unterschied wird es machen, ob der Teppich braun oder rot ist? Was für einen Unterschied wird es machen, ob es eine Wand in diesen drei Räumen gibt oder keine Wand gibt? Was für einen Unterschied wird es geben in Bezug auf die Farben, die man wählt bei der Gemeinde? Und man könnte viele Beispiele bringen. Aber es sind diese Kleinigkeiten oft, die ein großes Hindernis sind in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wir darauf beharren, dass wir Recht haben. Und Jesus und Johannes sagt, Wenn wir mit Zuversicht, mit Freimütigkeit vor ihm stehen mussten, dann mussten wir einander lieben. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich bin überzeugt heute Abend, ich darf nicht behaupten, dass ich Gott liebe und nicht bereit sein, meinen Bruder in Christus zu lieben. Wenn ich das eine sage, dann muss ich bereit sein, auch das andere zu tun. In Johannes 14, Worte Jesu, die in die gleiche Richtung gehen. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Es ist nicht derjenige, der seine Gebote hat. Es ist derjenige, der seine Gebote hat und hält und tut sie. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Oder wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Ist es nicht ziemlich krass, wenn man darüber nachdenkt? Wenn ich mit meinem Mitgläubigen in der Gemeinde nicht klarkomme, wenn ich ihn nicht liebe, dann halte ich seine Worte nicht und ich liebe Jesus nicht. Das Zeichen, dass ich ihn liebe, ist meine Beziehung zu euch und unsere Beziehung untereinander. Ich habe zwei Wahrheiten zusammengefasst von diesem vierten Kapitel. Erstens, Gott, der in uns wohnt, der Heilige Geist, er befähigt uns zur Unterscheidung und Liebe. Dieses befähigt uns zur Unterscheidung, werden wir gleich in einem anderen Text sehen. Aber ich bin froh heute Abend, dass ich dieses Gebot nicht durch meine eigene Kraft erfüllen muss. Es ist der Heilige Geist in mir. Es ist Jesus in mir, der mich befähigt, dich und meine Geschwister zu lieben, wie ich das tun soll. Ich denke sehr oft darüber nach, von Römer 6, dass Paulus schreibt, die Kraft, die Jesus von dem Tod auferweckt hat, die Kraft, die Jesus von dem Tod auferweckt hat, steht dir und mir zur Verfügung in Bezug auf unser tägliches Leben. Es ist das Leben Jesu in uns, was uns befähigt. Keiner von uns wird es von sich aus schaffen, das zu tun, was Johannes hier schreibt. Aber es ist möglich. Und diese Kraft ist steht besonders zur Verfügung dort, wo wir die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und dann zweitens, die Liebe untereinander macht den unsichtbaren Gott sichtbar und bereitet uns vor auf unsere Begegnung mit ihm. Jesus hat das sehr stark betont in seinem hoherpriesterlichen Gebet in Johannes 17. Wir sollen einander lieben, weil nur dadurch werden viele ungläubige Menschen in dieser Welt und hier in Detmold und Umgebung die Möglichkeit haben, Jesus deutlich zu sehen. Sie sehen das anhand unserer Beziehung zueinander. Wie gesagt, ein Thema, was in 1. Johannes sehr wichtig ist. Einige Verse im 5. Kapitel, vielleicht könnte man sagen, ja, wer ist mein Bruder? Wen soll ich lieben? Und er gibt uns eine Antwort. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Ich habe mich in der Vergangenheit oft mit diesem Vers auseinandergesetzt. Wer ist mein Bruder? Derjenige, der überzeugt ist, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes, der am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Das heißt, ich muss nicht mit allen theologischen Feinheiten mit ihm übereinstimmen. Wenn er überzeugt ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für ihn gestorben ist und ihn angenommen hat, muss ich ihn lieben. Das ist meine Verantwortung. Und wie oft gibt es keine Liebe zwischen Geschwistern, weil sie anders denken in Bezug auf bestimmte theologische Punkte. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Und dann ein sehr interessanter Vers. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ja, vielleicht sagt jemand mir heute, Moment mal, nicht schwer, aber du kennst meinen Bruder nicht. Du weißt nicht, wie schwierig er ist. Du kennst mal, wenn du diese Situation wirklich kennen würdest, würdest du das nicht sagen. Aber Jesus hat das gesagt. Es ist nicht schwer. Nicht schwer, weil es nicht von uns abhängig ist, sondern von ihm abhängig. Das heißt, pflegen wir die Gemeinschaft, steht diese Kraft Jesu, die Kraft, die ihm auferweckt hat, uns zur Verfügung. Und er befähigt uns, wenn wir bereit sind, ihm zu gehorchen und seine Gebote zu halten. Das Hilfsmittel, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Vers 5, wer aber ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ich persönlich meine, dass der Glaube eine entscheidende Rolle spielt, beides, bei dem Weg zu Gott und bei dem Wandel mit Gott. Wer zu Gott kommen möchte, wer zu seiner Familie gehören möchte, muss glauben, dass er da ist, muss glauben, dass er geistliche Not hat, muss glauben, dass Jesus stellvertretend gestorben ist. Aber für uns, die wir geglaubt haben und zur Familie gehören und gläubig sind und Christen sind, müssen wir auch glauben. Das ist die Botschaft in Hebräer 11. Alle diese Leute, die dort erwähnt werden, waren gläubige Menschen, die schwierige Situationen erlebt haben und in der Situation Gott vertraut haben. Das ist das zweite Hindernis. Wir wollen das dritte betrachten. Ich gebe vielleicht am Ende der Zeit dann heute Abend eine Gelegenheit für Fragen. Das dritte Hindernis hat drei Stellen auch. Wir sehen diese Kreise in Johannes und wir wollen die kurz miteinander zusammenfassen. Prinzipien der Gemeinschaft, richtig lernen, der Umgang mit unseren Feinden. Drei Stellen in Kapitel 2, 3 und dann 5. Zuerst in Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Ich möchte die lesen. Manche Ausleger meinen, das ist der schwierigste Text in 1. Johannes. Ich habe eine Folie, wo ich das zusammenfasse und versuche, das zu erklären. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Da sieht man, dass die Kinder, egal wer sie sind, gläubig sind, weil ihre Sünden sind ihnen vergeben. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich schreibe euch ihr jungen Männern, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das sind drei Gruppen, Kinder, Väter und junge Männer. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und ich habe euch, ihr jungen Männern, geschrieben, weil ihr stark seid, das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Meines Erachtens spricht Johannes drei Gruppen an und meint mit Kinder, Väter und junge Männer ihren geistlichen Zustand. Einige waren neu im Glauben, andere waren sehr lange im Glauben und einige waren dazwischen. Was offensichtlich ist, meine ich, von diesem Text, ist, dass alle Kinder Gottes waren. Das ist ein Grund, warum ich meine, dass der Brief an Gläubige, an uns geschrieben ist. Und mit dieser Folie vielleicht eine Zusammenfassung. Ich meine, dass Johannes auf der einen Seite ihre minimale Erfahrung gezeigt hat und dann ihre maximale Erfahrung. Die minimale Erfahrung von Neugläubigen ist, dass sie die Vergebung ihrer Sünden erlebt haben. Die maximale Erfahrung wäre Erkenntnis. Frage, wie kommt man zu dieser Erkenntnis? Durch Gehorsam, durch seine Gebote halten. Das Minimale, was man von Leuten erwartet, die lange im Glauben sind, ist Erkenntnis. Und das ist auch das Maximale. Deswegen ist das bei den Vätern gleich. Oh, hier wäre eine Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ich gehöre zu den in diesem Raum heute Abend, die etwas älter sind, aber auch etwas älter im Glauben. Das sind manche von uns in dieser Kategorie hier heute Abend. Eine interessante Frage wäre, kennen wir Gott? Haben wir eine tiefe Erkenntnis unseres Herrn durch jahrelange Pflegen der Gemeinschaft mit ihm? Das ist das, was Gott von uns erwartet, meine ich. Dass je älter wir werden als gläubige Menschen, desto mehr wissen wir vom Wort Gottes, desto tiefer soll unsere Erkenntnis sein und unsere Gemeinschaft mit ihm. Und dann mit den jungen Männern, sie haben den Sieg, aber sie haben den Sieg und auch Kraft. Wie gesagt, ein nicht leichter Text, aber so würde ich diese drei Verse verstehen. In den nächsten drei Versen zeigt Johannes uns einen Feind. Er zeigt uns ein großes Hindernis in Bezug auf in Christus bleiben. Und dieses Hindernis ist die Welt lieben. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Johannes schreibt, das eine schließt das andere aus. Ich kann die Welt nicht lieben und gleichzeitig Gott lieben. Wenn ich die Welt liebe, liebe ich Gott nicht. Wenn ich Gott liebe, liebe ich die Welt nicht. Vielleicht sagt jemand, Moment mal, was ist die Welt? Die Frage kam vor ein paar Tagen. Was ist mit der Welt gemeint? Und Johannes definiert die Welt in Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Ich möchte das gleich definieren mit einer Folie. Aber achten wir bitte auf den letzten Vers, 17. Und die Welt vergeht. Der Vers sagt eigentlich, die Welt ist am Vergehen und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Übrigens, das ist eine Botschaft, die ich besonders für die jungen Menschen habe heute Abend. Zu begreifen, was Johannes hier sagt. Wer die Welt liebt, liebt etwas, was am Vergehen ist und eines Tages weg sein wird. Wer Gottes Willen tut, bleibt in aller Ewigkeit. Das, was er tut, auch. Diese Folie. Erstens, es gibt eine Art Mitbewerbung. Und ich persönlich meine, dass wir Christen im Westen besonders gefährdet sind. Und die Mitbewerbung kommt von der Welt. Die Welt ist so attraktiv, da müssen wir uns nicht täuschen. Es gibt vieles in dieser Welt, was attraktiv ist. Man guckt die Werbung an heute und sieht alles, was angeboten wird und was versprochen wird durch diese Angebote. Die Welt ist ein Mitbewerber für uns, für unsere Aufmerksamkeit, eigentlich für unser Leben. Und Johannes sagt, wir als seine Kinder, Gottes Kinder, dürfen die Welt nicht lieben. Und ich bin froh, dass er sagte, und auch noch, was in der Welt ist, die Dinge in der Welt. Und dann in Vers 16 definiert er, was er damit meint. Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Das sind die drei Bereiche übrigens, wo Jesus auch versucht wurde, in diesen drei Bereichen. Und jemand hat sie so definiert. Fleischeslust ist das, was wir tun wollen. Augenlust ist das, was wir haben wollen. Und hoffärtiges Leben ist das, was wir sein wollen. Und ich finde das eine sehr große Hilfe. In anderen Worten, wenn die Priorität in meinem Leben als Gottes Kind auf dieser Erde, wenn meine Priorität ist, etwas tun zu wollen, was in Verbindung mit dieser Welt ist und nicht unbedingt in Verbindung mit Gott oder mit seiner Gemeinde, dann liebe ich die Welt. Ich habe einen guten Freund, der hat ziemlich viel Geld. Der Sinn seines Lebens ist vieles zu tun. Oft steigt er ins Flugzeug mit seiner Frau, mit seiner Familie und fliegt hier und dort. Er hat Orte in dieser Welt gesehen, die ich nie sehen werde. Die Priorität seines Lebens ist, etwas zu tun. Übrigens, das ist ein Begriff, was oft im sexuellen Bereich gebraucht wird. Wie viele Leute heute in unserer Gesellschaft leben, um sexuelle Erfahrungen zu haben, und leider zu oft Christen auch. Aber zweitens, Augenlust, was wir haben wollen. Und hier sind wir gefährdet. Ist es falsch, ein schönes Haus zu haben? Nein. Ist es falsch, ein schönes Auto zu haben? Ist es falsch, in Urlaub? Nein. Aber wenn diese Dinge mich in Anspruch nehmen, dass ich meine ganze Zeit und Kraft dadurch investiere, zeige ich dadurch, dass ich die Welt liebe und nicht Gott. Wir haben miteinander gesprochen heute Abend, Alex und ich. Wenn ich an Gemeinde denke, wir erleben es bei uns. Wir haben sehr viele junge Familien in der Gemeinde und manchmal tut es mir weh, wenn ich merke, dass ein Mann eine gute Arbeitsstelle hat, aber er ist nicht nur zufrieden mit dem Geld, was er dort verdient, er hat einen zweiten Job und die Frau arbeitet und sie schaffen und schaffen und schaffen und verbringen viele Stunden und verdienen viel Geld und haben fast keine Zeit für die Gemeinde oder für den Herrn. Und ich stelle einfach die Frage heute Abend, würden wir das dort einreihen, aus die Welt lieben und nicht Gott lieben? Es ist nicht falsch, diese Dinge zu haben. Die Frage ist, sind sie die Priorität in unserem Leben? Und ich sage nochmals, wenn wir Vers 17 anschauen, Jesus sagt durch Johannes, diese Dinge sind alle am Vergehen, die werden alle eines Tages weg sein. Und nur das bleibt, was wir für unseren Herrn getan haben. Oder hoffärtiges Leben. Ich kenne auch Leute, die vielleicht einen negativen, schlechten Hintergrund gehabt haben. Und sie haben gesagt, eines Tages werde ich studieren, ich werde etwas aus meinem Leben machen. Und das ist ihr Ziel, etwas zu werden. Und Johannes zeigt hier ein großes Hindernis in Bezug auf in Christus bleiben. Ist, dass wir die Welt lieben oder die Neigung haben, die Welt zu lieben. Und die Antwort, die Welt ist am Vergehen, wird eines Tages weg sein. Und nur das bleibt, was wir für Jesus getan haben, wenn wir seinen Willen getan haben. Ein meines Erachtens sehr wichtiger Punkt im ersten Johannesbrief und ein Bereich, wo wir als seine Kinder, besonders weil wir so gesegnet sind im Westen, besonders gefährdet sind. Richtig lernen, Umgang mit unseren Feinden. Drei Verse aus dem Neuen Testament. Zuerst in Matthäus schreibt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Jakobus, ihr Ehebrecherinnen, er schreibt Gläubige übrigens, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt oder der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Das sind harte Worte, aber der Herr will uns warnen und helfen, die richtigen Prioritäten zu haben. Galater 6, mir aber sei es fern, mich zu rühmen aus nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Paulus hat erkannt, wie wichtig es ist, die richtigen Prioritäten zu haben und die Welt, sich von der Welt zu kreuzigen und sich mit Christus zu identifizieren. In den nächsten Versen in diesem Kapitel, ab Vers 18 bis Vers 28 eigentlich, haben wir ein weiteres Hindernis oder ein Feind wieder. Und der Text spricht von dem Antichrist und von einer antichristlichen Einstellung. Ich habe den Text so zusammengefasst, zuerst, ehe wir die Verse lesen. diese Leute, von denen er spricht, waren in der Gemeinde, aber sie verlassen die Gemeinschaft. Sie gehen weg von der Gemeinde und zeigen dadurch, dass sie eigentlich nicht dazu gehörten. Aber sie verlassen nicht nur die Gemeinschaft, sie verleugnen den Glauben. Sie lehnen ab, das, was wir glauben in Bezug auf das ewige Leben, dass das Leben in Christus und Christus allein ist. Und drittens, und hier wird's gefährlich, sie verführen die Gläubigen. Sie verführen diejenigen, die gläubig sind. Lesen wir zuerst die Verse 18 und 19. Und dort sehen wir, dass sie die Gemeinde verlassen. Und dann 20 bis 25, sie verleugnen den Glauben. Und die letzte Verse, dann sie verführen die Gläubigen. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, das heißt, die Bibel ist klar, dass in der Zukunft ein Antichrist kommen wird, der große Macht haben wird in der Endzeit. Dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Mit der letzten Stunde meint Johannes, meine ich, die ganze Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. In anderen Worten, wir leben auch in der letzten Zeit, in der letzten Stunde. Und in dieser Zeit oder diese Zeit wird gekennzeichnet durch Menschen, die einen antichristlichen Geist haben. Ich glaube nicht, dass wir lange schauen müssen heute, um das auch in unserer Gesellschaft zu sehen. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Sie verlassen die Gemeinschaft, sie verlassen die Gemeinde und zeigen eigentlich hier dabei, dass sie nicht zugehörig waren. Aber sie verleugnen den Glauben auch. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. 3-4 Mal in diesem Brief betont Johannes die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Und diese Salbung des Geistes ist das, was uns hilft, auch in einer solchen Situation zu unterscheiden zwischen falsch und richtig. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und hier ist der Feind in diesem Text. Hier ist das Hindernis. Menschen, die verleugnen, wer Gott ist und wer Jesus Christus ist und dass der Vater seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr vom Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Vielleicht ein paar Gedanken zu diesem Text. Offensichtlich haben diese Antichristen, diese Leute mit diesem Geist, erstens gesagt, Jesus Christus ist nicht Gott Mensch geworden. Jesus Christus ist nicht der ewige Gott. Und ich habe vor 2 Abenden gesagt, wir erleben sehr oft hier in unserem Land das Gleiche. Ich wiederhole, ich bin sehr oft mit Teams in der Bibelschule unterwegs gewesen in Einsatzwochen. Und ich habe wiederholt erfahren, wie man mit Menschen auf der Straße in Städten hier in Deutschland reden kann. Man kann vielleicht über manches in der Bibel reden, man kann über den lieben Gott im Himmel reden. Aber in dem Moment, wo man behauptet, dass Jesus Christus Gott Mensch geworden ist, dass er an unsere Stelle gestorben, da werden die Gesichter rot und da gehen die Leute in die Luft und da sind sie bereit zu kämpfen. Sie leugnen das, was zentral im Wort Gottes ist, wer Jesus Christus ist. Scheinbar haben sie auch etwas anderes verleugnet. Sie haben wahrscheinlich denen in der Gemeinde gesagt, ihr könnt nicht wissen, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist nicht möglich zu wissen. Aber Johannes betont das hier und dann später in diesem Brief. Dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Sind wir froh heute Abend, dass wir diese Verheißung haben? Vor Jahren war ich mit einem Team unterwegs in der Einsatzwoche. Wir waren im Gymnasium, 13. Klasse. Ich werde nie vergessen, wie der Lehrer uns sagte, wir haben euch eingeladen, um euch kaputt zu machen. Zwei Leute im Team haben ihr Zeugnis gegeben. Und es war mäusestill, als sie erzählt haben, wie Gott ihr Leben verändert hat. Aber in der Diskussion habe ich die Aussage gemacht, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und der Lehrer ist in die Luft gegangen. Wie kann man sowas sagen, sowas behaupten, dass er ewiges Leben hat, im Himmel sein wird? Ihr Lieben, wir können das wissen. Und sowas wird oft auch in unserer Zeit verleugnet. Und Johannes schreibt diesen Brief unter anderem, um die Irrlehre ein Kontra zu geben und zu sagen, Jesus ist der, der er zu sein behauptet. Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Er ist am Kreuz gestorben. Und wer ihn annimmt, wird Vergebung der Sünden erleben und hat ewiges Leben. Das ist ein Problem gewesen hier in dieser Gemeinde. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Diese Leute verführen euch. Und es ist auch oder kann auch ein Hindernis für uns sein. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Das heißt, der Heilige Geist bleibt in uns. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Vielleicht eine Bemerkung zu diesem Vers. Man könnte meinen, vom Lesen dieses Verses, wir brauchen keine Bibeltage. Wir brauchen keinen Prediger, der Sonntagmorgen hier steht und das Wort Gottes auslegt. Der Text sagt, wir haben den Heiligen Geist und er leitet uns und zeigt uns alles, was wir brauchen. Ich meine, was wichtig ist vom Neuen Testament, ist, dass es eine Ausgewogenheit gibt. Es ist beides wahr. Das Neue Testament macht sehr deutlich, wie wichtig die Gemeinde ist, wie wichtig die geistliche Leitung ist, wie wichtig die heilsame Lehre ist, dass wir unterrichtet werden von Männern Gottes. Aber auf der anderen Seite ist es auch wahr, dass jeder von uns den Heiligen Geist in uns hat. Und ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass wenn wir die Beziehung mit Jesus pflegen, in ihm bleiben und die Gemeinschaft mit ihm pflegen, dann ist der Heilige Geist fähig, uns zu helfen, zu entscheiden, das ist falsch und das ist richtig, besonders in solchen schwierigen Situationen. Und dann unser Schlüsselvers. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Warum? Damit, wenn er offenbart wird, wir Zuversicht haben, Freimütigkeit und uns nicht schämen müssen. Der zweite Text finden wir in dem dritten Kapitel, Vers 24 bis Kapitel 4, Vers 6. Der Text ist nicht lang, aber der Text zeigt uns wieder einen Feind. Und dieser Feind ist, dass es viele Leute gibt, auch in unserer Zeit, die wir als falsche Propheten nennen können. Schauen wir den Text an. Wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Wie gesagt, 3-4 Mal in diesem Vers schreibt Johannes, dass wir den Geist haben und dass der Geist eine gewisse Bestätigung ist für uns. Bleiben wir in ihm, pflegen wir die Gemeinschaft mit ihm, dann ist diese Bestätigung durch seinen Geist dort. Aber jetzt das Hindernis, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn warum? Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Das war wahr zur Zeit des Johannes, es ist auch heute wahr. Ein Grund, warum es so notwendig ist, dass wir in ihm bleiben, ist, damit wir in der Lage sind, durch die Kraft und Führung des Geistes zwischen falsch und richtig zu unterscheiden. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Der Geist, der bekennt, wer Jesus ist und was er getan hat, ist von Gott. Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Das heißt, der Geist des Antichrists verleugnet Jesus Christus. Und dieser Geist ist vorhanden heute auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Und wir sind herausgefordert zu prüfen, von Gott oder nicht von Gott. Und Jesus Christus ist der Zentralpunkt. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Jesus sagte das im Johannesevangelium in Bezug auf den Heiligen Geist. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Klammer auf, das ist ein Punkt, wo ich ein Problem mit manchen Bewegungen heute, wo der Heilige Geist sehr stark betont wird. Nicht, dass der Heilige Geist nicht betont werden soll. Aber wenn in einem Kreis der Heilige Geist für sich betont wird, ist das eine falsche Belagerung, eine falsche Betonung. Weil Jesus deutlich sagt, die Aufgabe des Geistes ist, mich zu verherrlichen. Mich zu verherrlichen. Und wenn es eine Situation gibt, wo etwas anderes aus Jesus verherrlicht wird, dann ist das ein falscher Geist, sagt der Text hier, meine ich. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer als der, welcher in der Welt ist. In diesen Versen achten wir darauf, drei Fürworte, ihr, sie und wir. Sie sind die Irrlehre. Ihr, das sind die Empfänger des Briefes. Und wir sind Johannes und die anderen Apostel und Gläubigen. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie, diese Irrlehre, überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Das ist der Heilige Geist. Sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus dem Geist der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Ich finde das gewaltig. Was für eine Autorität hier von Johannes dem Apostel. Wir sind aus Gott. Wer uns hört, ist auch aus Gott. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ich habe wieder eine Folie, um das zusammenzufassen. Glaubet nicht einem jeglichen Geist. Der Geist Gottes ist die Wahrheit. Der ist in uns und er ist größer als der Geist der Welt. Und wer bekennt, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Aber es gibt andere Geister. Es gibt den Geist des Antichrists hier. Sie bekennen nicht, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Sie werden von der Welt gehört. Die Welt stimmt mit ihnen überein und lehnt Jesus Christus ab. Ich hoffe, dass es in Bezug auf uns alle hier heute Abend wahr ist, dass Jesus der Zentralpunkt unseres Lebens ist, wer er ist und was er für uns getan hat. Und wenn es irgendjemand gibt, der das verleugnet, dann sollen wir durch den Geist prüfen können, er ist nicht von Gott. Jesus Christus ist der, der er zu sein behauptet. Der dritte Text ist in Kapitel 5, die Verse 6 bis 13. Ich möchte die lesen und zusammenfassen. Eigentlich geht dieser Text in die gleiche Richtung. Diese Leute haben verleugnet, wer Jesus Christus ist, und diese Leute verleugnen, dass wir ewiges Leben in ihm haben. Achten wir auf die Verse. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wir wollen nicht viel Zeit hier verbringen. Diese drei Zeugen sind, meine ich, erstens die Taufe und das Kreuz und der Geist. Das heißt, es gibt drei Zeugen, die bestätigen, wer Jesus ist und was er getan hat. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Haben wir gesehen, wie oft dieses Wort Lügner vorkommt? Weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und wenn wir Zeit hätten, würden wir sehr stark betonen, wie wir über Jesus Christus denken, ist enorm wichtig. Und gerade unsere Einstellung und Sicht über Jesus ist wichtig in Bezug auf in ihm bleiben und die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und dann Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Nur kurz an dieser Stelle. In einer solchen Gemeinschaft nehme ich nie an, dass alle Gottes Kinder sind. Wenn irgendjemand hier sein sollte heute Abend, der keine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hat, der nicht erkannt hat, dass er hoffnungslos verloren ist in seiner Sünde und dass Jesus an deiner Stelle gestorben ist. Wenn jemand hier ist, der das, was Jesus getan hat, noch nicht angenommen hat, dann möchte ich diesen Text betonen. Weil Gottes Wort sagt uns, Gott selbst sagt uns, Jesus sagt uns, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer an den Sohn und seinen Namen glaubt, hat ewiges Leben. Und es ist möglich heute Abend auch für dich, Vergebung deiner Sünden und ewiges Leben zu haben in Jesus Christus. Und Johannes betont diese Wahrheit stark, weil diese Irrlehre Jesus und was er für uns getan hat, in Frage stellen. Abschluss. Einige Verse am Ende. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Hier diese Gegenüberstellung wieder, Gott in Gott und die Welt. Übrigens, Vers 12 ist genau das, was wir in Kapitel 3, Vers 9 gesehen haben. Wenn der Text sagt, dass wir, weil wir aus Gott geboren sind, nicht sündigen, bedeutet das, dass Sünde nie von dem Samen Gottes kommt, nie von einer Beziehung des in ihm Bleibens. Wenn wir sündigen, und wir sündigen alle, sagt er im Kapitel 1, kommt die Sünde, die Eingebung nicht von oben, sondern von unten her. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Sehr interessant, wie er den Brief schließt. Kinder, hütet euch von den Götzen. Wisst ihr warum? Sein Ziel mit diesem Brief ist, dir und mir zu helfen, in Christus zu bleiben. Sein Ziel ist, uns zu helfen mit unserem Wandel mit Christus, dass wir die Gemeinschaft pflegen und eines Tages mit Zuversicht, mit Freimütigkeit vor ihm stehen können, ihm in die Augen schauen können. Und in diesem Brief hat er die Hindernisse erwähnt. Sünde, die wir kennen, einander nicht lieben, die Welt lieben, falsche Geister und so weiter. Und Johannes schließt und sagt, alles, was uns abhält, von diesem Ziel in ihm zu bleiben, sollen wir uns davon hüten. Ich möchte schließen heute Abend und dann vielleicht 2 Minuten für Fragen mit einer Stelle aus Johannes 15. In Johannes 15 sagt Jesus seinen Jüngern, unter anderem diesen Johannes, bleibt in mir. Und er zeigt ihnen 5 Folgen, wenn sie in ihm bleiben. Und diese 5 Folgen stimmen auch bei dir und bei mir heute Abend, wenn wir in ihm bleiben. Erstens, achtet auf den Umgang mit der Sünde, achtet auf den Umgang mit Geschwistern und achtet auf den Umgang mit Irrlehren. Das ist die Zusammenfassung dieser 3 Punkte, die wir gesehen haben. Von Johannes 15, bleibt in mir, ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, ich in ihm, bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier sind die Folgen. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch geschehen. Wenn wir in einem gewissen Sinn Macht haben wollen in Bezug auf unsere Gebete, wenn wir erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört, hört und erhört, dann müssen wir in ihm bleiben. Aber wenn wir in ihm bleiben, verspricht er uns das. Hierin wird mein Vater verherrlicht. Wow. Wenn ich in Christus bleibe, wird der Vater durch mein Leben verherrlicht. Ihr werdet viel Frucht bringen. Wenn wir in ihm bleiben, bringen wir viel Frucht. Ihr werdet meine Jünger. Und meine Freude wird in euch sein und eure Freude wird vollkommen sein. Wollen wir, dass Gott unsere Gebete erhört? Wollen wir, dass der Vater durch unser Leben verherrlicht wird? Wollen wir, dass wir viel Frucht bringen, geistliche Frucht in unserem Leben? Wollen wir seine echte Jünger werden? Wollen wir Freude in unserem Leben haben? Der Schlüssel, 3 Worte, in ihm bleiben. Und dann sind es nicht nur diese 5, dann ist auch die Verheißung, eines Tages können wir ihm in die Augen schauen, mit Zuversicht, Freimütigkeit und uns nicht schämen. 1 oder 2 Minuten, wenn es okay ist. Gibt es irgendwelche Fragen in der Öffentlichkeit? Ich bin bereit, nachher auch Fragen zu beantworten. Ja. Ja. Genau. Wenn Muslime sagen, und das sagen sie vom Koran auch, dass sie glauben, dass Jesus Christus existierte, aber sie glauben auf der anderen Seite nicht, dass Jesus Christus Gott ist. Das ist genau das, wovon Johannes in diesem Brief im 4. Kapitel 1 bis 6 gesprochen hat. Das heißt, und das ist das Problem, dass wir nicht nur diesen Kreis, sondern andere Kreise haben, die was Ähnliches behaupten. Ein guter Mensch und. Aber Gottes Wort sagt, er ist Gott Mensch geworden. Ja, danke. Noch eine Frage? Ja. Okay, eine gute Frage. Ja, ich bin dankbar für die Frage. Wir haben am ersten Tag, Sonntag, gesagt, dass manche Leute 1. Johannes anders sehen, dass es mehr für Ungläubige ist und benutzen diesen Text. Und wir haben gesagt, dies habe ich euch geschrieben, kommt mehrmals vor. Und Johannes meint immer das, was vorhergegangen ist. In diesem Text, in 1. Johannes 5, ab Vers 6, redet er mehr von dem Weg zu Gott und nicht von dem Wandel mit Gott. Das ist eine gute Beobachtung. Aber er tut das, weil die Irrlehre Jesus und was er für uns getan hat, in Frage stellt. Und wahrscheinlich haben die Irrlehre behauptet bei den Empfängern, dass sie nicht wissen können, dass sie ewiges Leben haben. Und er wollte das betonen. Ja, gute Beobachtung. Ja. Mhm. Noch eine Frage? Okay, vom 5. Kapitel wieder. Es tat mir leid an dem Abend, dass wir nicht mehr Zeit dort hatten. Vielleicht die andere Frage zuerst. Was ist eine Sünde zum Tod? Und es war Arnold Fruchtenbaum, denke ich, der etwas gesagt hat, wo ich meine, dass es Sinn macht. Es kann sein, dass Sünde zum Tod zu vergleichen ist mit einer Gemeinde, die jemand dem Satan übergibt, Paulus in 1. Korinther 5 oder in 1. Timotheusbrief, wo Paulus hat diesen Mann in der Gemeinde dem Satan übergeben. Ja, das heißt, dass er weggegangen ist von dem schützenden Schirm Gottes und ausgeliefert an den Teufel und an den Tod. Das könnte sein. Der Text definiert aber nicht genau, was die Sünde zum Tod ist. Ich persönlich meine, weil kein Artikel da ist auch, dass Sünde zum Tod irgendeine Sünde im Leben eines gläubigen Menschen sein kann, wo er nicht bereit ist, die Sache zu bekennen und klare Sache mit Gott zu machen. Was auch interessant ist, der Text sagt nicht, dass wir nicht für diese Person beten müssen. Der Text sagt nur, wir brauchen nicht für diese Person zu beten. Und ich vertrete die Ansicht, weil ich oft oder meistens nicht weiß, ob die Sünde hier zum Tod führt, dann bete ich für die Person. Die Stelle ist nicht leicht. Aber was wichtig ist von der Stelle, ist die Tatsache, dass, wie Jakobus schreibt, auch Sünde zum Tod führt. Und ich würde immer an dieser Stelle warnen in dieser Hinsicht. Wir dürfen nicht mit der Sünde spielen. Darf ich ein kurzes Beispiel bringen? Ich habe einen guten Freund, einen ausgezeichneten Dienst getan. Er war in meiner Klasse, als wir in der theologischen Hochschule waren, wahrscheinlich der fähigste Mann in der Klasse. Hat eine Gemeinde gegründet mit 6 Familien. In 3 Jahren, die Gemeinde war über 350 Leute, viele hat er selbst zum Glauben geführt. Hat eine andere Gemeinde, war in einer anderen Gemeinde Pastor. Eines Tages ist er mit einer anderen Frau fremd gegangen. Leute haben versucht, mit ihm zu sprechen. Und er sagt, was wollt ihr mir sagen? Ich weiß, lass mich in Ruhe. Aber er blieb nicht lange weg und kam zurück zu seiner Frau, zu seiner Familie, zu seinem Herrn. Und Sandy und ich waren, meine Frau und ich waren bei ihm einige Zeit danach. Ich war allein mit ihm im Büro. Und ich fragte, möchtest du eines Tages wieder im Dienst stehen? Er sagte, das würde ich gern, aber ich kann das nicht. Ich muss dem Herrn und meiner Familie und anderen beweisen, dass ich ernst mit dem Herrn nehme. Aber er hat mir erzählt, was geschehen ist. Er sagte, als ich mit dieser Frau war, habe ich gedacht, ich spiele ein bisschen mit der Sünde. Ich werde mit der Sünde spielen, wenn es zu heiß wird, dann werde ich zu Gott schreien. Und er sagte, ich habe mit der Sünde gespielt, es wurde heiß und ich habe zu Gott geschrien. Und Gott hat geschweigt. Gott hat mich durchgelassen, wo ich war. Und ich werde seine Worte nie vergessen. Er sagte, Paul, wir dürfen nicht mit der Sünde spielen. Und ihr Lieben, ich habe den Eindruck, gerade in der Zeit, in der wir leben, dass viele Leute die Sünde zu leicht nehmen und mit der Sünde spielen. Und ich frage mich, wie oft werden wir bemerken in der Ewigkeit, dass, weil Menschen mit der Sünde gespielt haben, es zu einem physischen Tod geführt hat. Sünde führt zum Tod. Ein schwieriger Text in Bezug auf die Frage, ich weiß nicht, welche es ist. Es kann irgendwelche Sünde, denke ich. Danke für die Fragen. Ich bin hier auch nachher. Ach, Entschuldigung.
Ja.
Ja. Ja. Das ist, was einzigartig ist in Bezug auf Christus. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben und zum Schluss das ewige Leben beginnt jetzt, besonders dort, wo wir bereit sind, in ihm zu bleiben. Ich möchte mit uns beten und dann, Alex, wollen wir aufstehen. Lieber Vater, wir danken dir heute Abend für die Möglichkeit, für das Vorrecht, das wir gehabt haben, als Kinder deiner Familie, zugehörig zu deiner Familie zu sein, Gemeinschaft in diesen Tagen zu haben mit dir und mit deinem Wort. Mein Gebet für mich, mein Gebet für uns, Herr, ist, dass wir begreifen, wie wichtig es ist, dass wir in dir bleiben. Dass wir begreifen, dass du hohe Ziele mit uns hast, dass wir bereit sind, diese Dinge, die uns hindern, ernst zu nehmen, die Gemeinschaft mit dir pflegen, damit wir eines Tages dich in die Augen schauen können mit Zuversicht und nicht mit Scham. Amen.